Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast. Medizin für die Ohren.
Mit Viola Gräfenstein. In Deutschland werden jährlich ca. 250.000 Hüftendoprothesen durchgeführt. Zu Gast ist Professor Dr. Med Guido Saxler, Direktor der Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie am Rheinland-Klinikum in Dormagen, gelegen zwischen den Metropolen Köln und Düsseldorf. Professor Saxler ist ausgewiesener Spezialist für Hüft-, Knie- und Wirbelsäulenchirurgie. Herr Professor Saxler, in Deutschland gibt es jährlich rund 250.000 Hüftendoprothesen. Wie kommt es zu dieser hohen Zahl?
Letztendlich sehen wir hier in Mitteleuropa, speziell aber auch hier in Deutschland, eine demografische Entwicklung. Sie wissen das und damit kommt es natürlich auch dazu, dass wir mehr ältere Menschen in unserem Land haben. Und je älter wir werden, desto mehr Verschleißerkrankungen haben, sehen wir. Und damit begründen sich zum Teil diese Zahlen. Was wir natürlich hier auch in Deutschland haben, und das ist sicherlich auch, finde ich, ganz toll, dass wir für operative Verfahren keine Altersbeschränkungen sehen, sondern derjenige, der oder diejenige, die operiert werden muss oder unsere Medizin bedarf, wird auch dann entsprechend versorgt. Wir haben hier in Nordrhein-Westfalen eine spezielle Situation, dass immer weniger Kliniken Endoprothesen operieren dürfen. Und insofern glaube ich aber auch, dass aufgrund des geringeren Angebots in Zukunft hier die Gesamtzahlen in Nordrhein-Westfalen etwas runtergehen. Auch andere Bundesländer wollen sich eventuell dieser politischen Entwicklung anschließen.
Wie kommt dieses Verbot? Nur um noch mal das kurz.
Letztendlich hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Nordrhein-Westfalen auf die Spezialisten fokussiert. Und das sind halt die Zentren für Endoprothetik oder auch Wirbelsäulenchirurgie, das ist genauso. Und hat dann diese Zentren ausgewählt mit auch hohen Fallzahlen, um die Versorgung durchzuführen. Früher war es zum Beispiel so, dass sie 50 Endoprothesen am Knie nur machen mussten, dann durften sie eine solche Versorgung machen. Mittlerweile sind es 100. Die Perspektive für die Knieendoprothetik wird wohl sein, dass man 150 mindestens im Jahr machen muss, um überhaupt noch Versorger sein zu dürfen.
Welche häufigen Erkrankungen oder Veränderungen führen denn zu Hüftproblemen und woran erkennt man, ob die Hüfte der Ursprung der Beschwerden ist?
Letztendlich sind das die Klassiker in der Gelenke natürlich. Das sind natürlich die klassischen Verschleißerkrankungen, das nennt man im Hüftbereich dann Coxarthrose. Aber auch nach Unfällen sehen wir natürlich Veränderungen an der Hüfte, die mitunter ungünstig sind und auch das Gelenk dann zerstören. Wir sehen aber auch natürlich Rheumafälle. Die Rheumafälle hatten wir früher häufiger durch die neuen sehr modernen Medikamente sehen wir die klassischen Rheumafälle immer weniger. Wir sehen aber auch natürlich medikamenteninduzierte sogenannte Nekrosen, wo der Hüftkopf einfach zusammenbricht. Dies gibt es allerdings auch ohne medikamentöse spezifische Behandlung. Und ganz selten finden wir nur noch die postinfektiösen, also die Erkrankungen der Hüfte nach sogenannten bakteriellen Infekten. Dies ist wesentlich weniger geworden.
Woran erkennt man, ob die Hüfte der Ursprung der Beschwerden ist? Wird da geröntgt? Wie gehen Sie davor?
Letztendlich ist das immer das Gleiche, was wir eigentlich machen, ist, wir reden erstmal mit dem Patienten. Der Patient gibt manchmal teilweise unspezifische Beschwerden an, die bis uns zum Rücken, aber auch ins Knie hinein projiziert werden, den Oberschenkel betreffen. Viele geben auch einen Schmerz im Bereich der Leiste an. Das ist schon sehr spezifisch. Und so machen wir zunächst eine Befragung. Dann fragen wir auch die Patienten ab, halt, wie weit können sie denn noch laufen? Sind sie im Gehen eingeschränkt? Und für uns sind dies besondere Kriterien, auch was die Alltagsertüchtigung anbetrifft. Können Sie noch eine Stunde gehen oder nur eine halbe oder eine Viertelstunde oder gar noch weniger? Nutzen Sie Gehhilfen? Wie gehen Sie die Treppe? Brauchen Sie ein Geländer? Oder nutzen Sie doch lieber den Aufzug oder vermeiden gar die Treppe? Und nutzen Sie Medikamente? Brauchen Sie Schmerzmedikamente in Ihrem Alltag? Und so nähern wir uns dem Ganzen dann an. Dann folgt normalerweise die körperliche Untersuchung und dann wissen wir eigentlich schon sehr gut Bescheid, bevor wir dann in die Apparatediagnostik hineingehen. Wir können anhand der körperlichen Untersuchung häufig schon auch sehr gut und anhand der Anamnese sagen, wo es brennt, dass dann doch nicht der Rücken oder nicht das Knie, sondern eher die Hüfte ist. Und dahinter liegt es eigentlich ein Scoring-System, welches sich die Zentren auferlegt haben, nach diesem Scoring-System auch entsprechende eventuelle Operationen auszulösen. Da gibt es sogar eine Punkteskala, die dahinter steht, die wir natürlich nicht immer dann im Einzelnen den Patienten mitteilen, aber unterm Strich wissen wir dann, wo der Patient steht, und dann erfolgt die Apparatediagnostik, nachdem wir diese einfachen Dinge gemacht haben. Mitunter machen wir auch noch Probeinjektionen in die Gelenke, um ganz sicher auszuschließen, ob es nicht Wirbelsäule, Knie oder was ganz anderes ist. Und dann gibt die Apparatediagnostik auch meist was Gutes her. Das normale Röntgen ist in den allermeisten Fällen schon so wegweisend, dass wir da nicht mehr durchführen müssen. Auch natürlich MRT- oder CT-Untersuchungen werden manchmal noch angestrengt.
Welche konservativen Therapien werden bei Hüftproblemen typischerweise empfohlen? Und wann stoßen Sie an Grenzen?
Letztendlich ist das so halt, dass eine konservative Therapie genauso wie eine operative Therapie das Ziel hat, eine Schmerzsituation zu verbessern und die Geh- und Stehfähigkeit des Patienten wieder zu verbessern. Und das muss immer das Ziel sein. Verschiedene Verfahren gibt es im konservativen Bereich mit Injektionen, mit einer Physiotherapie und aber auch Akupunkturmaßnahmen kommen hier ganz gut zum Tragen, aber auch die orale Schmerztherapie wird hier genutzt. Teilweise werden die Patienten auch, wenn die Arthrosen oder der Verschleiß im Gelenk noch nicht so schlimm ist, mit Hyaluronsäure behandelt. Und solange das gut funktioniert, sollte auch die konservative Therapie durchgeführt werden. Das Muskeltraining, das Bewegungstraining steht eben da auch an, hat einen besonderen Wert da aus meiner Sicht. Das sollte man letztendlich auch immer vor geplanten oder befürchteten operativen Maßnahmen durchführen. Das macht sicherlich einen herausragenden Sinn.
Welche Prothesen gibt es und welche Vorteile bietet ein künstliches Hüftgelenk?
Also letztendlich, was ist das Ziel erstmal der Prothese? Natürlich die Schmerzreduktion, die Schmerzfreiheit sogar. Viele Patienten vergessen gar, dass sie operiert wurden. Das Ziel ist aber natürlich, das Hauptziel ist die Schmerzfreiheit oder Schmerzreduktion, aber dass die Folgeziele sind, durch eine vermehrte Bewegung können wir positiv auch auf den gesamten Organismus natürlich einwirken, wie zum Beispiel Diabetes mellitus, Herzerkrankungen, aber auch positiv ist die Bewegung, wie Sie wissen, für die Psyche, für das Allgemeinbefinden. Und insofern ist es eher ein gedachter, ganzheitlicher Ansatz für den Patienten, um wieder in die Bewegung und immer wieder in die Lebensfreude zurückzukehren. Letztendlich gibt es natürlich verschiedene Prothesendesigns. Ein Zentrum wie wir muss halt auf verschiedene anpassen oder muss sich auch den Patienten entsprechend anpassen, ihre Anatomie anpassen. Und insofern gibt es in den großen Zentren auch dann eben entsprechende Prothesendesigns. Grob gesagt fixieren wir die Endoprothesen mit einem sogenannten Kleber, da haben Sie wahrscheinlich schon von gehört, mit dem sogenannten Zement, oder wir setzen sie gar zementfrei an den Knochen. Diese zementfreien Versorgungen sind dann so verlaufen, so dass man halt sehr exakt das Implantatlagerbett vorbereiten muss, um dann eben halt die Endoprothese sehr exakt angepasst an den Patienten zu bringen, sodass es dann zu einer Einheilung kommt und der Knochen des Patienten auf das Implantat wächst. Diese Endoprothesen gibt es als auch als sogenannte für die jüngeren Patienten als Kurzschaft-Endoprothesen, als normale, mit normalen Arbeit mit normalen Schäften im Oberschenkel und eben halt zementfrei und zementiert. Weil die heutige Situation ist aus meiner Sicht eher so, dass wir nicht mehr daran denken müssen, dass sich das Implantat irgendwann einmal auslockert, sondern eher daran denken müssen, dass es irgendwann mal zu einer erneuten Operation kommt, wenn der Patient sich das Implantat ausbricht. Also sind unsere Wechseloperationen immer mehr eher Akutversorgungen, also beim Ausbruch der Endoprothese durch einen Sturz, als durch wirkliche Langzeitergebnisse der Auslockerung. Die Auslockerungen sehen wir allalong einfach immer weniger. Und das ist hervorragend. Das spricht für die Ingenieurskunst national und international der Kolleginnen und Kollegen, die diese Endoprothesen quasi kreiert, gebaut haben und gefertigt haben.
Können Sie ganz kurz nochmal das Wort Auslockerung erklären? Was bedeutet das?
Letztendlich fixieren wir das Implantat ja am Knochen des Patienten und hier kann es dazu kommen, dass diese Verbindung, sei es nun zementierte Verbindung oder zementfreie Verbindung, sich im Laufe der Jahre auflöst. Das heißt, dass der Knochen sich vom Implantat zurückzieht, was dann eben wieder zu Schmerzen in der Leiste oder auch im Oberschenkelknochen führen kann. Und dann müssen wir wieder reagieren und müssen dann mit sogenannten modularen, angepassten Prothesensystemen bei den Patienten dann einen Wechsel durchführen. Auch dies ist heute natürlich eine, machen wir in einer hohen Routine, sodass die großen Zentren auch dann eben halt von dem Mini-Implantat mit mini-invasiven Techniken bis zum Wechsel eben halt auch alles anbieten können. Ich glaube auch, dass man das gut ist, sich auch in solchen Kliniken dann eben halt operieren zu lassen, wo dann eben halt auch die Komplikation eben also die Wechseloperation oder die Auslockung behandelt werden kann, weil dort liegen dann eben halt auch die entsprechenden Implantate vor, da wir häufig gar nicht komplett eine Endoprothese wechseln müssen, sondern nur wegen Medifan oder nur den Schaft. Und dann hat man das andere, den Rest des Prothesendesigns eben schon vorliegen. Und das führt zu, das ist schon recht gut dann einfach.
Aus welchem Material besteht das Implantat?
Die Implantate, das ist schon, die zementierten Varianten sind Chrom-Kobalt-Molybdän, das ist also schon Stahlverbindungen sind das und die zementfreien sind eher aus Titan-Vanadium. Unsere Knie haben aber auch eine Titanitrit-Beschichtung, sodass man auch keine Allergieprobleme da mehr hat gegen Implantate und diese Implantatwerkstoffe sind heute wirklich so ausgereift und auf so einem hohen Niveau, dass da es zu keinem Problem kommt. Zwischen den Implantaten, da wo die Bewegung sitzt, da nutzen wir Keramiken, die sind heute sehr hart gearbeitet. Also wenn ich hier so einen Keramikkugelkopf gegen die Wand werfe, geht die Wand kaputt, aber der Keramikkopf nicht mehr. Dieser läuft dann in der Hüfte gegen ein sogenanntes Polyethylen. Diese Polyethylene sind mittlerweile ultra hoch vernetzt, sodass sie kaum noch Abrieb zeigen. Wir haben auch Vitamin E versetzte Polyethylene, die ja noch eine höhere Langlebigkeit haben sollen. Zumindest sagen das so die Registerdaten. Und man kann aber auch Keramik gegeneinander laufen lassen. Das wird immer weniger gewünscht, weil halt das Polyethylen so herausragend ist und der Tragekomfort da nochmal höher ist, weil die Keramikverbindungen, die hört man auch schon mal, da hört man schon mal ein Quietschen, man hört schon mal ein Klackern. Und das haben sie bei Keramik-Polyethylen-Bewegungen eigentlich nicht.
Und welche Risiken und Nebenwirkungen gibt es für Patientinnen und Patienten?
Letztendlich ist natürlich das Positive auf der einen Seite, dass die Risiken extrem gering geworden sind, da die Zentren nun mal in hohen Schlagzahlen arbeiten und jeder weiß, was er zu tun hat. Allerdings gibt es dennoch Risiken. Also zum Beispiel, wenn es nach einer Operation zu einer üblichen Schwellung kommt in einem Wundgebiet, dann kann das zu einem Rückstau in den Venen kommen, das nennt man dann Thrombosen, die können sich lösen, in die Lunge gehen, eine Lungenembolie verursachen und dort die Gefäße halt verlegen. Dem entgegnen wir mit entsprechenden Thrombosemedikamenten. Sie kennen diese Spritzen aus dem Krankenhaus, die man immer wieder verabreicht bekommt. Mittlerweile gibt es aber auch orale, also Tabletten gegen diese Thrombosen, Lungenembolie. Der Klassiker ist natürlich die Infektion. Häufig treten Infektionen gar nicht unbedingt direkt auf, sondern viel später, so als sogenannte Low-Grade-Infekte. Man kann alles kaputt machen als Operateur. Man kann den Knochen kaputt machen, dann muss man den Knochen wieder entsprechend richten. Da kann man meist sofort darauf reagieren während einer Operation. Es kann zu Nervenläsionen kommen. Das sind eigentlich so die hauptkapitalen Komplikationen, zu denen es kommen kann.
Ihr Zentrum setzt auf moderne, minimalinvasive Verfahren. Können Sie erläutern, wie solche Eingriffe ablaufen und ja, für wen sind sie besonders gut geeignet?
letztendlich ist das die mini-invasive Technik aus meiner Sicht für jeden Patienten geeignet. Es gibt einen sogenannten ganz vorderen Zugang, den viele Zentren auch wählen. Wir haben uns für den Almis-Zugang entschieden oder den modifizierten Almis-Zugang. Das ist der Klassiker, den wir sowieso auch täglich nutzen, sowohl als auch, also Almis und modifizierter Almis-Zugang. Der vordere Zugang ist hervorragend auch und ist eben ebenso gewebsschonend wie der Almis-Zugang. Das ist der sogenannte, das heißt dann auf Neudeutsch anterolateral mini-invasiver Zugang sozusagen. Und damit geht man einfach stumpf durch die Muskulatur durch und trennt keine Muskulatur mehr quer ab. Und das kann man mit diesen ganzen vorderen oder außenvorderen Zugang, um es mal so versuchen auf Deutsch zu übersetzen, kann man das gut machen. Mit hinteren Zugängen kann man nicht mini-invasiv arbeiten, das geht nicht. Aber egal wo, wenn Sie in einem Zentrum sind und Sie sich von der quasi anterolateral oder das, also von der Seite vorne operieren lassen oder ganz von vorne, sind Sie in guten Händen und werden gewebsschonend operiert. Das soll natürlich zu guten und schnellen Erholungen auch der Gewebe führen. Es soll keine Muskulatur dadurch zerstört werden und dass man halt sehr, sehr schonend für die hüftumgebende Muskulatur arbeiten kann.
Normalerweise gibt es eine Rehabilitation nach einer Hüftoperation. Ich denke mal auch in diesen Fällen. Wie lange dauert es, bis man wieder normal gehen oder Sport treiben kann?
Das ist letztendlich immer sehr, sehr abhängig von dem Ausgangsbefund. Also gut vortrainierte Patienten sind natürlich schneller als nicht so gut vortrainierte Patienten. Jüngere sind meist schneller als ältere. Aber letztendlich ist der Verlauf am Anfang doch alles ist doch relativ üblich und gleich. Also nach einer Operation wird man rasch mobilisiert, manchmal schon direkt am gleichen Tag. Und wir lassen viele Patienten sofort auch voll belasten aufgrund der Zugangstechnik und aufgrund auch der Implantate, die wir vorhalten. Und in der ersten Woche, also in den ersten Tagen, die Patienten liegen hier so 3 bis 6 Tage für die normale Operation, lernt der Patient dann eben auf Stationsebene sich zu bewegen und auch die Treppe zu steigen und wieder selbstständig zu werden. Und dann in der zweiten Woche kommt dann noch die Physiotherapie immer mehr dazu, die aus dem Gehtraining heraus in das Bewegungstraining übergeht. Die Lymphe aktiviert in sogenannter Lymphdrainage, damit es zu einem raschen Abschwellen kommt. Dann werden die Patienten hier meist schon am ersten Tag wieder auch mit einem Duschpflaster, bekommen die ein Duschpflaster auf die Wunde, sodass sie sofort wieder unter die Dusche gehen können und sofort wieder in eine Alltagssituation hineinkommen können, weil wir wollen eigentlich dieses Kranksein-Situation da komplett raus haben. Wir wollen eigentlich sofort Aktivität wieder zeigen. Die Patienten auch mit den mini-invasiven Versorgungen nutzen dann eben auch relativ schnell ihre Unterarm-Gehstütze nicht mehr. Dies ist allerdings sehr abhängig wirklich vom Patienten und sollte auch einfach individuell gehalten werden. So ähnlich, wie ich das auch nach Arthroskopien mache. Die einen gehen halt noch ein paar Tage mit Unterarmgehstützen, die anderen nutzen sie gar nicht. Wobei wir nach Hüftendoprothesen die Unterarmgehstützen dann erstmal für sicherer halten, damit der Patient nicht gleich wieder stürzt. Und er muss damit eben halt dann auch auf der Treppe umgehen können, damit er nicht die Treppe runterfliegt, weil das will keiner dann haben. Also so sind die Verläufe, aber letztendlich ist man erstmal eine ganze Zeit damit beschäftigt, dass man dieses Thema abarbeitet. Aber die meisten Patienten sind überrascht, wie schnell doch alles geht.
Was kann man denn tun, damit man erst gar nicht in so eine Situation gerät? Also präventiv.
Ja, letztendlich ist das eine ganz schwierige Frage, weil wir natürlich auch letztendlich genetische Probleme ganz klar haben. Also wenn sie schlechte Gene haben, vor denen können wir nicht weglaufen. Das muss man einfach ganz klar sagen. Dennoch ist es so, dass der Patient gewisse Skills selber auch behandeln kann, wie dass man muskulär gut aufgebaut bleibt, weil viele Patienten, die muskulär gut trainiert sind, spüren ihre Arthrosen dann auch später oder mitunter auch gar nicht. Also insofern kann man das Muskeltraining immer wieder forciert machen. Ein ganz, ganz schwieriges Thema, insbesondere in den westlichen Gesellschaften, ist natürlich die Adipositas, wo wir halt wissen, dass die Wahrscheinlichkeit einfach mit Adipositas Gelenkerkrankungen zu bekommen.
Adipositas Übergewicht ist das.
Ja, genau.
Welche Herausforderungen sehen Sie aktuell in der Hüftchirurgie und wie sehen Sie generell die Zukunft im Bereich Hüftchirurgie?
Ja, letztendlich muss man ganz klar sagen, ist es so, dass wir zunehmend ältere Patienten haben. Damit haben wir zunehmend schwierigere, kritischere Situationen mit zunehmenden Nebenerkrankungen. Und so braucht ein Zentrum, wie ich es jetzt hier mit meiner Abteilung vorhalte, auch ein sehr gutes Drumherum. Also wir haben ja eine Kardiologie, eine sehr gute Chirurgie, sodass wir da halt auch Unterstützung benötigen, weil einfach nur mal die Patienten auch, je älter sie werden, ein anderes Päcklein mit sich tragen. Und das ist sicherlich im Moment so die stärkste Veränderung der letzten 10 Jahre. Das sind sicherlich die Herausforderungen, aber ich sehe natürlich mehr die positive Seite, dass man halt auch einfach viel Positives dem Patienten mitgeben kann. Und man muss einfach sagen, die Endoprothetik, insbesondere auch auf der Hüfte, hat sich mittlerweile auf ein sehr, sehr hohes Niveau begeben, sodass wir auch implantatbezogene Probleme immer weniger sehen, aufgrund auch besserer Zertifizierungsprozesse, auch im europäischen Rahmen, muss man wirklich sagen, hat sich das Niveau in den letzten 20 Jahren stets gesteigert.
Wohin geht die Technologie? Wird da weiterhin mit KI gearbeitet zum Beispiel? Welche Rolle?
Ja, ich denke mir halt, dass technologisch es so ist. Also wir führen jetzt hier auch die robotische Chirurgie ein. Das sind assistive Technologien, wo wir auch dann eben mit Navigationssystemen dann eben arbeiten. Ich glaube auch, dass die Technik nochmals dahin geht, dass wir auch bei den Wechseloperationen vermehrt mit sogenannten Virtual Reality arbeiten, wo wir dann quasi in diesen Brillen, die haben Sie vielleicht schon mal gesehen, das sind so sehr lustige Brillen, dann aus dem CT, welches vorher gewonnen wurde, eben halt auch herausarbeiten können und damit präziser auch nochmal Gelenke bei den Wechseln rekonstruieren können. Das sind so die Techniken. Nebenbei können wir hier auch bald dreidimensional röntgen, um nochmal besser auch zu sehen, was haben wir gemacht. Das können wir gleich intraoperativ machen. Und da ist die Technik, geht da immer weiter. Inwieweit jetzt die KI direkt in den OP eingreifen wird, weiß ich nicht. Aber mit diesen Systemen werden wir natürlich immer besser werden, weil die Datenmengen, die verarbeitet werden aufgrund der Prozessortechnologien, wir denken ja auch schon heute an Quantencomputertechnologien mit einer so starken Steigerung auch der Geschwindigkeit des Datenflusses, da wird sicherlich nochmal einiges passieren, aber die eben genannten Dinge, die sind jetzt einfach schon da und die werden uns auch in Zukunft noch besser helfen, in den Zentren auch die Qualität zu steigern.
Professor Saxler, wer darf sich an Sie und Ihr Zentrum wenden?
Letztendlich sind wir hier offen für alle Patienten, alle Kassen, die es gibt, ob AOK bis Techniker etc. oder auch die privaten Kassen. Alle Patienten, die uns bedürfen, kommen hier hin. Heute ist das so, dass das wirklich die Patienten auch weit fahren, ob man aus dem Bergischen Land hier kommt, aber wir versorgen ja auch relativ weit und die Patienten fahren auch, wenn sie wissen, ich glaube, das ist gut, da fühle ich mich aufgehoben, da stimmt das Setting um den Operateur herum, auch was die anderen Abteilungen anbetrifft, das ist halt wichtig, dass wenn mal was ist am Herzen, dass man da reagieren kann, wenn mal was am Bauch ist, auch das kann passieren, tatsächlich bei einer Hüfteoperation und auch Thrombosen, Lungenembolie durch Angiologen behandelt werden können. Ich glaube, dass halt natürlich auch in den heutigen Zeit bei den älter werdenden Patienten Intensivstationen vorhanden sein müssen. Also dieses Setting drumherum ist aus meiner Sicht auch sehr, sehr wichtig. Und dann, wir wollen auf dem höchsten Sicherheitsniveau die Patienten behandeln.
Herr Professor Saxler, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, Frau Gräfenstein, und wünsche Ihnen alles Gute.
Das war der Fachärzte-Talk von Primo Medico. Die erste Wahl für medizinische Spezialisten. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.